diese ganzen Ausreiseaktionen, das waren ja gesteuerte nachrichtendienstliche Aktionen. Für mich war klar eigentlich, da werden die Russen zuschlagen und da war gar nichts. Ja? Und da steht schon 1981 beschrieben oder wird schon beschrieben, der Plan der Urlogen zur Globalisierung. Denn es scheint so zu sein, dass es also doch Kräfte gibt, die hinter den Politikern stehen und die diese Politiker so wie Marionetten tanzen lassen, was die natürlich nie zugeben würden. Wenn man sich damit befasst, dann erfährt man eben, dass Lenin und Trotzki Freimaurer waren. Lenin hat sogar noch eine Loge in Zürich gegründet.
Das ist kein Ereignis, was losgelöst ist. Das ist etwas, was durch gewisse Kräfte, die noch über den Regierungen stehen, über Jahre, wenn nicht gar über Jahrzehnte, genau so geplant wurde.
Das würde ich unterschreiben.
Willkommen, liebe Zuschauer, bei einem neuen Gespräch, einem neuen Interview, ne? Eingeschenkt TV im Gespräch. Wir sind heute in Dresden. Unser Gast kommt aus Berlin. Und ja, was er bearbeitet, welche Themen er bearbeitet, so, das ist etwas, was ja 30, 35 Jahre auch schon zurück reicht, diese ganze Problematik. Und für euch trotzdem insofern vielleicht hochaktuell, weil es euer Weltbild ändern könnte, ja, oder ergänzen könnte. Ich freue mich, dass wir hier sind. Lieber Michael Wolski, ja,
Ganz meinerseits.
jawohl, wir wollen heute sprechen über 1989, den Mauerfall Berlin. Das liegt jetzt über 30 Jahre zurück, ja, und trotzdem gibt es da Neuigkeiten, mit denen du dich beschäftigt hast.
Ja, genau.
Okay. Stell dich doch mal unserem Publikum bitte vor, ja, vielleicht, wie du beruflich quasi immer wieder über solche Fragen gestolpert bist, seit 1985, ja, die dich jetzt, nachdem du in Rente bist, quasi bewogen haben, zu forschen und sogar zum Autor von Büchern zu werden.
Ja, sehr gern, Alex. Also, ich wurde 1952 unweit Dresdens in Freiberg in Sachsen geboren, aber bin in Berlin aufgewachsen, in Ostberlin, habe dort Außenhandel studiert, bin dann 74 in den Außenhandel gegangen und habe in verschiedenen Positionen im Export gearbeitet. Ich wurde dann 1985 angesprochen, ob ich nicht ins IHZ kommen will, Internationales Handelszentrum, bestimmt ja die Silhouette in Berlin am Bahnhof Friedrichstraße und dort in einem Büro eines US-Konzerns arbeiten möchte. Ich spreche Russisch und Englisch und das habe ich mir überlegt und nachdem die ganzen Formalien abgewickelt waren, ich musste mich ja da vorstellen und dann wurde mir gesagt, dass das nach den USA geht und man etwa 2 Monate braucht, um dann ein Okay zu bekommen, wurde ich dann im April 1986 eingestellt, also bei der IHZ GmbH. Die hat den Vertrag als Leiharbeitgeber geschlossen mit der Westfirma und ich habe dann dort als Leiharbeitnehmer gearbeitet. Und die ersten, sage ich mal, Unstimmigkeiten in meinem sozialistischen Weltbild ergaben sich 1986 zum Jahresende, als ich mit meiner Familie nach Leningrad fahren wollte und mein DDR-Chef, um die Unterschrift dafür, die Genehmigung für den Urlaubsantrag bat. Und da fragt er mich so jovial, wo es denn hingeht, und da sage ich nach Leningrad und da wird er ernst, holt einen Zettel vor und sagt, da gibt es jetzt neue Regelungen, da müsstest du hier mal was ausfüllen. Und das war dann so ein Fragebogen, wann fahre ich, wohin fahre ich, zu wem fahre ich, woher kenne ich die Leute, was mache ich dort? Dann bin ich da hingefahren mit der Familie, kamen wir wieder, musste ich dann so wieder runter und ihm eine Antwort darauf geben, auf diese Fragen, die ich ja nicht alle beantworten konnte zum Abreisezeitpunkt. Und da hat er sich interessiert, was also die wirtschaftliche Lage ist, die Versorgungslage und wie die Menschen über Gorbatschow denken und so. Es war schon sehr, sehr verstörend. Und ein Jahr später muss ich wieder zu ihm und da fragt er mich, was ich denn in der sowjetischen Botschaft mache. Also mein DDR-Chef fragt mich, nicht der Schweizer Chef, ja?
Wenn ich da nochmal reinhaken will, die DDR oder gewisse Kreise innerhalb der DDR, die dich da befragt haben, haben sich quasi ein Bild machen wollen über deine Aussagen, über die Lage in der Sowjetunion.
Ja.
Also mein erstes Gefühl war, das müsste denen doch bekannt sein, ja?
Naja, es gibt ja immer die offiziellen Meldungen und dann gibt es die Meldung oder die Information, die dann Einzelne durch Beobachtung vor Ort liefern, ja? Und da.
Also das heißt, die DDR war schon 1986 sehr, sehr interessiert, genau über die Vorkommnisse und die Situation in der Sowjetunion quasi eigene Quellen zur Überprüfung der offiziellen Darstellung zu holen. Also ist ein gewisses Misstrauen da, was passiert dort.
Ja, ja, ich komme nachher drauf im Nachwort zum zweiten Buch, was ja freundlicherweise ein Ex-DDR-Handelsrat geschrieben hat, wird das ja noch viel deutlicher, weil der war ab 86 abgestellt vom Minister für Außenhandel, sich nur um die Entscheidung in der Sowjetunion zu kümmern und alles, was auch die Handelsvertretung liefert an Material, nochmal unter diesem Aspekt aufzuarbeiten. Und das ging direkt an Minister für Außenhandel. Und das waren ja ganz kreuzgefährliche Gedanken, die die Sowjets zu dieser Zeit hatten. Da kommen wir aber später nochmal drauf.
Okay. Ja, jetzt hatte ich dich unterbrochen wegen deinem Werdegang. Ja, und also du warst in diesem Handelszentrum.
Ja. Ja.
Du hattest für eine US-Konzern quasi gearbeitet als DDR-Leiharbeitnehmer. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, ja, das ist ja auch nicht so groß breit getreten gewesen, weil das ja, wie kann man sagen, so ein bisschen die offizielle politische Linie konterkariert hat. Man muss dazu wissen, dass ja der Schalk einen Bereich hatte, den Bereich kommerzielle Koordinierung.
Also Schalk Golokowski,
ja.
Ja, für die Devisenbeschaffung, auch mit dem Westen zuständig.
Ja, aber der war ja nicht nur für die Devisenbeschaffung zuständig, der war ja, hatte ja drei Unterstellungsverhältnisse. Vielleicht muss man das am Anfang sagen, weil das dann ein bisschen mehr erklärt. Er war bei Honecker für die deutsch-deutschen Beziehungen mitverantwortlich und rapportpflichtig. Das heißt also, als die Kredite 83 von Strauß eingefädelt wurden und dann der Airbus gekauft wurde, ein paar Jahre später, das war Schalks Werk und Schalks Aufgabe. Die zweite war, er war als Offizier im besonderen Einsatz, er war ja Oberst, direkt Mielke unterstellt. Und die dritte war, dass er dem für die Wirtschaftsfragen zuständigen Politbüromitglied Günter Mittag unterstellt war, sodass also bestimmte Feuerwehreinsätze zur Beschaffung von Ersatzteilen, von Materialien, von Verbrauchsmaterialien und, was also schnell gehen musste, ihm übertragen wurde. Dazu muss man noch etwas sagen. Dieser Schaltbereich kommerzielle Koordinierung wurde 1966 gegründet. In Auswirkung des Mauerbaus und den katastrophalen Einfluss des Mauerbaus auf die DDR-Wirtschaft, weil ja plötzlich alles mangelte. Also die Arbeitskräfte konnten nicht mehr in den Westen gehen, aber es mangelte an allem. Und dann hat man gesagt, jawohl, wir müssen eine Struktur schaffen, die schnell reagieren kann, denn das konnte das staatliche, planwirtschaftliche System nicht. Also wenn jetzt was kaputt ging im November, sage ich mal, dann hätte man noch vielleicht einen Nachantrag für einen Wirtschaftsplan nächsten Jahres stellen können, um dann nächstes Jahr ein Ersatzteil zu kaufen. Wenn das aber im Januar geschehen wäre, dann wäre es auch erst das darauf folgende Jahr gewesen und dann wäre nichts gewesen, weil kein Geld da in diesem starren System.
Also diese wirtschaftlichen Probleme durch den Mauerfall erzeugen bei mir jetzt gerade so einen Gedankensack. Wir haben ja jetzt auch Probleme, ne, mit diesen Handelsketten infolge des Lockdowns, ja. Und hin und her, dass an allen möglichen Stellen, die wir nie vermutet hätten, plötzlich, genau, Mangel auftaucht.
Ja. Irgendwo schreit ganz einer hinten, ich kann jetzt nicht produzieren, ich kann noch nicht, und das, was ja noch schlimmer war, ich kann nicht exportieren in den Westen, weil mir fehlt Teil X oder Y. Und das konnte überhaupt keiner überschauen im Augenblick. Und so ähnlich ist diese Situation gewesen. Und was hat dann die DDR-Regierung 72 gemacht? Sie hat dem Bereich Schalk zwei Sondervollmachten eingeräumt. Erstens, er wurde als Devisenausländer eingestuft. Ein Devisenausländer in der DDR war nicht verpflichtet, seine Devisen an die Staatsbank der DDR abzuliefern. Also wer Dollar hatte als Devisenausländer, wurde nicht verpflichtet, die abzuliefern.
Also das heißt, sein ganz persönliches Devisen...
In seinem Bereich, dieser Betriebe, dieser...
Also der komplette Bereich.
Der komplette Bereich.
Aber da gehört das IHZ dazu.
Genau.
Okay.
Also das IHZ und Intrak GmbH, aber viele kleine, die...
Also nicht seine persönlichen Dollars, die ihm jemand zugesteckt hat.
Nein. Es geht darum, um diesen Bereich, dass dieser Bereich das Geld in der Bank, die diesem Bereich zugeordnet war, der Handelsbank, abgeliefert hat auf das Konto, aber niemand fragen musste, wenn er es vom Konto nahm. Das heißt, der Generaldirektor hat das Geld dorthin gelegt und morgen ist der Buchhalter gekommen und hat gesagt, du, wir brauchen für das und das. Und da hat er die Mittel freigegeben bekommen, was ja im staatlichen Bereich so ohne weiteres nicht ging, denn die musste ja geplant sein und da war es bei dir alles leer, ausgeschöpft, da konntest du nichts kriegen oder so.
Also war dieses internationale Handelszentrum sozusagen die Feuerwehr für alles das, was ein Fünfjahresplan nicht wirklich vorhersehen konnte?
Nein, das war ja, das Handelszentrum war jetzt praktisch das Gebäude mit dieser Firma. Und da drinnen saßen ja viele Schalkfirmen, die jetzt von der Verprovisionierung von Importen lebten. Das war also der Grundgedankengang. Will ich jetzt nicht weiter eingehen, aber die also Devisen erwirtschafteten, D-Mark, Dollar und so weiter. Und es waren auch kleinere Firmen dabei mit Sonderaufgaben wie die IMIS, die also den Waffenhandel organisierte. Die wurde gegründet in der Zeit, als der Iran-Irak-Krieg war. Und es macht sich ja nicht gut, wenn in so einem Büro jetzt sozusagen zwei Kriegsgegner kommen und im Wartezimmer sitzen. Nicht? Da brauchte man eine andere Firma, die mit der gar nichts zu tun hat. Es gab also die staatliche Außenhandelsfirma Ingenieurtechnischer Außenhandel, die für den gesamten DDR-Im- und Export von Waffen zuständig war. Und es gab die Firma IMIS, die bei Schalk angesiedelt war, die sonstige Waffengeschäfte machte, die zum Beispiel 1986 auch an die Apartheid-Regierung in Südafrika sowjetische Waffen lieferte für eine Gegenaktion.
Aber sag mal, du sagst ja... Es kam nicht gut, wenn zwei Kriegsgegner dann plötzlich im Wartezimmer aufeinandertreffen.
Ja. Ja.
Jetzt ist es ja etwas, was man auch den Rothschilds vorwirft, ne? Dass Kriege geführt werden, die quasi von Rothschild, von also beide Seiten finanziert hat. Ne? Hat die DDR das auch gemacht?
Ja, in einer bestimmten Form schon, weil die Iraner wollten in der DDR kriegswichtiges Material kaufen. Dazu gehörten zum Beispiel damals auch Eisenbahnkühlwaggons, um von der Front die Gefallenen nach Hause zu transportieren. Die wurden ja in Dessau hergestellt, die Kühlwaggons. Und die hatten nun spezielle Anforderungen von beiden Seiten, brauchten die. Weil das war bekannt, dass die DDR diese Waggons...
Ja gut, ich sage jetzt mal, der Kriegswaggon, das ist dann eher etwas, was ich unter humanitär einstufen würde.
Ja, aber auch da macht es sich nicht gut, wenn beide im Wartezimmer sitzen, nicht? Aber es gab natürlich auch einen Waffenhandel in dieser Beziehung. Die hatten also auch diese Möglichkeiten. Da war ich jetzt nicht weiter involviert. Ich weiß es jetzt nur, weil ich ja, um nochmal den Schluss zu ziehen darauf, weil ich ja sehr viel ausgewertet habe. Aber ich wollte noch eine zweite Sache sagen, die noch viel genauso wichtig ist wie dieses Devisenausländer, dieser Status. Schalk bekam, also dieser Schalk-Bereich bekam 1972 von der DDR-Regierung zugestanden die Zollhoheit. Das sagt Ihnen jetzt nicht viel dem Zuschauer, aber die Zollhoheit heißt, dass in der Schalk-Zentrale in der Wallstraße jemand saß, der die Zolldienststellen anweisen konnte, die Grenzzolldienststellen, bestimmte Fahrzeuge nicht zu kontrollieren. So, das heißt also, man konnte aus diesen Schalkunternehmungen, aber auch aus anderen Bereichen bis hin zur Kirche, dort anrufen, wenn man gelistet war und gesagt hat, ich brauche eine freie Grenze am, sagen wir, Montag zwischen 10 und 12 Uhr waren immer 2 Stunden Zeitfenster.
Für dieses und jenes Fahrzeug.
Fahrzeugnummer, Ein- oder Ausreise, egal welcher Grenzübergang, egal ob PKW oder
Also
LKW.
da konnten Gelder, Waffen, Drogen, anderes Zeug, Personen hin und her geschmuggelt werden.
Naja, geschmuggelt nicht. Das waren ja sozusagen Vertrauensleute. Das waren ja Firmen aus diesem Bereich oder eben auch aus anderen Bereichen, denen man so viel Vertrauen entgegenbrachte, dass dort nichts, sage ich mal, wie Personenhandel oder Drogen oder so war. Das war nicht das Thema. Das Thema war, dass es ja bestimmte Importe gab, wo die Papiere nicht sauber waren oder Exporte, also von Betrieben, und wo man ja nicht in den Konflikt mit den staatlichen Zollorganen kommen wollte, die nun sagen, ja, da fehlt aber der Stempel und die Anlage B ist auch nicht bei. Also kommen Sie mal raus und da hinten das Auto parken. Das brauchte man nicht.
Also es ging jetzt nicht um zweierlei Recht, sondern es ging um eine Vereinfachung im Notfall.
Genau, aber eben für bestimmte Leute. Damit konnten natürlich auch Informationen aus- und eingeführt werden, ja. Und damit konnten auch alle möglichen, zum Beispiel neue Chips oder sonst was von geeigneten Personen, die jetzt aus dem Westen kamen, reingebracht werden, ohne dass der Zoll jetzt dort irgendeinen Aufstand machte oder Videos oder so, ja.
Okay.
So, aber das ist wichtig zu verstehen, welche Macht der Schalk hatte und welche Möglichkeiten sich dadurch ergaben, ja.
Okay, also durch diese Machtkonzentration bei Schalk-Golubkowski inklusive angeschlossener Firmen mit den entsprechenden Unterstellungsverhältnissen quasi untergebracht mehr oder weniger in diesem IHZ.
Nee, die hatten viele Standorte
Ja,
in Berlin.
aber eben auch. Und dort hast du gearbeitet.
Ja, in diesem IHZ, was die Aufgabe hatte, Büroräume für Westfirmen zur Verfügung zu stellen, Präsentationen zu organisieren, Bürodienste, also Übersetzungen oder Pipapo. Und diese, die waren dort untergebracht. Das waren 1985, 86 vielleicht 100 Firmen, Westfirmen, vor allen Dingen die Japaner. Die waren sehr stark, denn die Japaner haben ja auch das IHZ gebaut, das Gebäude. Ne? Und die Japaner haben peinlichst drauf gedacht oder geschaut, dass es also praktisch ein DDR-Business bei ihnen gab und ein bundesdeutsches Business. Das war bei denen strikt getrennt. Ja? Und viele andere Firmen, mittelständische Firmen. Und das, was mich dann auch so 87, 88 zu also Fragestellung an mich selbst provoziert hat, war, wieso sind denn 85 vier US-Konzerne, die alle in der Bundesrepublik große Niederlassungen haben, nach Ostberlin gekommen und haben gesagt, ich möchte kein Personal mitbringen, ich möchte auch kein Personal aus Westberlin holen, sondern ich möchte DDR-Bürger haben. Und da begann das IHZ zu schwimmen, weil die haben die Leute ja nun nicht sozusagen auf Lager gehabt. Denn die mussten ja nun alle Westreisekader sein, also bestätigte Westreisekader sein. Denn die Firmen haben gesagt, ja, der Mann muss reisefähig sein, der Mann muss auch Leute in Tegel vom Flughafen abholen und braucht also einen Pass. Und sonst funktioniert das ja nicht. Ne? Aber sie wollten eben keine Westberliner haben, ganz dezidiert. Und das war schon sehr verwunderlich, weil sie hätten ja auch aus West-Berlin Leute holen können, denn die hätten ein Visum bekommen und das wäre alles normal gelaufen.
Okay, und warum?
Ja, das sehe ich aus der heutigen Perspektive, weil man DDR-Bürger brauchte für diese Dinge, die dann kommen werden und die dann 1989 gekommen sind, weil es eben doch Leute gab, die vorher wussten, was passiert. Jetzt im Rückblick kann man das ja auch in verschiedene Literatur nachlesen in verschiedenen Büchern. Ja.
Okay, und jetzt sind wir ja eigentlich schon bei deinem Buch. Die erste Auflage, die hieß noch
1989 Mauerfall, Zufall oder Planung?
die zweite, Auflage war 1989 Mauerfall, Auftakt zum Zerfall der Sowjetunion. Und das zeichnet dich ja auch aus, dass du nicht nur das Buch schreibst, beendest und dich dann anderen Dingen widmest, sondern quasi am Sachverhalt dranbleibst und immer neue Puzzlestücke, wie sie sich ergeben, quasi einbauen. Höchst spannend. Und das will ich nur mal in die Kamera halten. Ja, das ist noch ein bisschen unausgegoren, das ist jetzt auch nicht abgesprochen. Und zwar 1989, Beendigung des Staatssozialismus in Europa als Voraussetzung für die Globalisierung. Ist das die dritte Aufgabe? Ist das ein Denkprojekt? Oder vielleicht willst du zu dieser Entwicklung was sagen? Ja, ja so wäre sehr spannend für mich.
Ja, also gib mir nochmal das erste Buch.
Bitte.
Ich bin 2014 in Rente gegangen und hatte dann seit der Wende mit einem Basiserlebnis Dezember 89, Januar 90 beschlossen, sozusagen als Hobby das weiterzuführen, darüber zu forschen. Also als Hobbyhistoriker. Ich musste ja arbeiten, also war das praktisch eine Nebenbeiaufgabe. Was war passiert? 1989 im Dezember kam nach dem Mauerfall der Schweizer Chef ins Berliner Büro und hat mir einen Sonderauftrag gegeben und hat gesagt, Micha, wir wollen eine Tochtergesellschaft für den Vertrieb unserer Produkte in der DDR gründen. Wir haben ja jetzt 4 Jahre das Business hochgezogen und das ist sicherlich sehr erfolgversprechend. Du bekommst die Aufgabe, diese Tochtergesellschaft, die Gründung einzuleiten, also Anwalt, Notar, irgendwelche Räumlichkeiten, wie viel Personal, welche Leute und so weiter zu suchen. Nun war das ja kurz vor Weihnachten, habe ich die ersten Telefonate geführt und so etwa um 10. Januar, ich hatte schon meinen Termin beim Anwalt, den ersten Termin gehabt, kommt ein Anruf aus der Schweiz, also alles einstellen, wir werden keine Tochtergesellschaft gründen. Wir integrieren unser Business in die bundesdeutsche Tochter, also großes Unternehmen, über 5000 Leute. Der Grund war, es wird bald keine DDR mehr geben. Und das war 10. Januar, 12. Januar. Am 24. Januar 1990 ist aber erst der Sicherheitsberater von Gorbatschow, der Herr Portugalow, in der DDR gewesen und hat dann zum Abschluss seiner Rundreise Bild ein Interview gegeben und gesagt, die Sowjetunion wird nichts gegen die deutsche Einheit haben. Sie wird nicht intervenieren.
Also das bedeutet auf gut Deutsch, bevor in der Öffentlichkeit überhaupt die ersten Anzeichen auf dem Weg hin zu einer Wiedervereinigung sozusagen ablesbar waren,
ja,
wusste der US-Konzern schon, es wird keine DDR mehr geben.
Genau. Und nicht nur der, wo ich gearbeitet habe, die anderen, wurde mir dann später gesagt von den Mitarbeitern, die wussten das auch.
Aha. In dem Moment, als du das das erste Mal gehört hast, ne, kannst du noch deine Gefühle irgendwie beschreiben?
Na, ich war ja nur durcheinander. Ich habe das ja alles nicht verstanden. Ich habe also bestimmte Dinge an der Wende nicht verstanden, weil für mich war klar eigentlich, da werden die Russen zuschlagen. Und da war gar nichts. Ja. Und das, was ich hier beschreibe, das ist ja Wissen, was ich danach angesammelt habe Auswertung. Ja. Das war ja nicht Wissensstand 89.
Ja, ja, aber genau deswegen begründet sich ja auch, wie du quasi dann im Rückblick, in der Retrospektive sagst, Moment, auch mir sind verschiedene Stolpersteine quasi in meiner Erfahrung in der Erinnerung geblieben, die darauf hingedeutet haben, bloß ich konnte es damals nicht sehen.
Überhaupt nicht deuten.
Naja. Ja, okay.
Es war nachher nur erstaunlich, wie schnell das alles ging. Ich war ja dann schon im März in der bundesdeutschen Tochter zur Übergabe. Auch die da im Vorstand saßen, die saßen da alle ganz perplex rum, dass sozusagen das schon entschieden war, dass es integriert wird, wo ja doch in den Medien wird es zur Einheit kommen? Und die friedlichen Revolutionäre haben gesagt, nein, die DDR muss selbstständig bleiben und viele andere in der DDR auch. Und auch im Westen wollten das ja viele nicht, wenn wir uns dran erinnern, nicht? So. Und da war das schon, und als die Währungsunion zum 1. Juli war, war das gesamte Business übergeben. Die zuständigen bundesdeutschen Kollegen waren in der DDR gewesen. Vieles brach ja weg, hier die Autoindustrie und so weiter. Wir haben ja auch für Wartburg geliefert, ja, Zubehör, also irgendwelche Steinschlagfolien und so weiter. Ja. Und da war dann schon alles klar, dass, oder wurde es klarer, dass es nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Mhm. Ja? Wenn okay. man sich sonst überlegt, wie lange irgendwas dauert, bis es entschieden ist. Ne?
Okay, dann lass uns mal ein bisschen diese Entwicklung darstellen. Ich meine, der Mauerfall 1989, der steht ja aufgrund der ersten Ausgabe Zufall oder Planung jetzt zumindest im Verdacht, dass da eine Planung dahinter steht.
Ja.
Und jetzt in der zweiten Ausgabe sagst du, Auftakt zum Zerfall der Sowjetunion.
Ja, und im ohne Fragezeichen.
So. Ohne Fragezeichen, also Aussage. Ja, ja. So. Und ich habe dich im Vorgespräch gefragt, ob es nicht auch andersrum sein kann, dass quasi die Zerfall oder der Zerfall der Sowjetunion Auftakt zum Mauerfall sein könnte. Ja? Wie siehst denn du das?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich möchte noch mal auf dieses Buch zurückkommen. Als ich die erste, also das sozusagen das Grundkonzept hatte, bin ich auch zu Verlagen gegangen. Und das ist natürlich ein sinnloses Unterfangen, habe ich dann gemerkt, wenn man als Nobody und der noch nicht mal Geschichte studiert hat und bei Professor X promoviert hat oder so, dahin geht und sagt, ich will ein Buch über den Mauerfall schreiben. Ob das da genehm wäre. Also bei vielen bekommt man da keine Antwort. Und eine Antwort war, die hatte mich dann schon ein bisschen verstört, dass jemand dann am Telefon sagte, Herr Wolski, das ist ja eine tolle Story eigentlich hier mit diesem Auftakt zum also Zufall oder Planung. Aber meinen Sie nicht, dass das bei einem Sachbuchverlag fehl am Platz ist? Da müssen Sie doch zu einem Verlag gehen, der Fiction veröffentlicht.
Science Fiction.
Science Fiction. Schauen Sie doch mal ins Internet, gehen Sie mal bei Google und gucken, gibt's denn da was zu KGB-IM in der DDR? Weil mein Postulat ist ja, dass die Sowjets diesen Mauerfall herbeigeführt haben als verdeckte Aktion mit ihren DDR-IMs. Nee, also Herr Wolski, da müssen Sie woanders hingehen. So, bin ich also zu Amazon gegangen und habe das im Selbstverlag dort bei Kindle veröffentlicht. Kindle Create Space. Und dann kommt das Jahr, also das war im Mai, Juni 1989, und dann schreibt der Herr Krenz sein Buch über die die Beziehung von Berlin und Moskau im Herbst 89. Und da bringt er zwei interessante Sachen, die meine These bestätigen. Und komischerweise bringt er die da zum ersten Mal. Das heißt also, Krenz hat 30 Jahre geschwiegen zu dem, was der sowjetische Botschafter zu ihm am Morgen des 10. November sagte, als Krenz ganz verdattert in der sowjetischen Botschaft war und der Botschafter dann nach dem Ende des Gesprächs sagte, Genosse Krenz, ich bin zwar der sowjetische Botschafter, aber es gibt noch mehrere sowjetische Einrichtungen in der DDR, über die ich nicht Bescheid weiß. Und ich vermute mal, da hat er nicht die russisch-orthodoxe Kirche gemeint, ja. Na, und jedenfalls schreibt Krenz dann zwei Seiten weiter oder vorher, ich weiß nicht mehr genau, dass 1988 im Politbüro Krisenstimmung war. Was war passiert? Ein vermeintlicher KGB-Mitarbeiter hat in Schwerin Leute befragt und zur Situation in der DDR und das Band gelangte, so schreibt Krenz, auf Umwege auf Honeckers Schreibtisch. Und da hat der Honecker die Ausweisung des KGB-Residenten gefordert. Und dann musste Mielke sich dann mit Botschaft und Residentur in Verbindung setzen. Und was haben die geschrieben? Wir kennen den Ivan Ivanovich gar nicht. Der ist nicht bei uns. Was bei Krenz, der ja für Sicherheitsfragen zu diesem Zeitpunkt verantwortlich war, den Gedanken auslöste, dass es dann eine illegale oder nicht legale sowjetische Geheimdienstvertretung gab, die in der DDR tätig war.
Illegal oder nicht legal, aus wessen Sicht? Aus Sicht der DDR.
Aus Sicht der DDR, denn, okay, der Militärgeheimdienst gehörte zu den Besatzungskräften, der saß da in Wünsdorf. Und der KGB, der musste akkreditiert werden, also wie wahrscheinlich beim MFS. Und der hatte ja, wenn bei der Akkreditierung mussten ja dann praktisch die Namen angegeben werden, wer da tätig ist. Vielleicht noch ein interessanter Einschub. Seit 1950 gab es im Ministerium für Staatssicherheit in der Zentrale in Berlin eine Diensteinheit des KGB, so eine Art Vertretung mit zwischen 20 und 25 Mitarbeitern. Und hier in Dresden, in der Angelikastraße, saß der Genosse Putin seit 1986 bis 1990 und hat hier mit 7 oder 8 Kollegen gearbeitet. Ne? So, und nun war das also schon ein dickes Fragezeichen, was da stand und was meine These, dass die Sowjets das gemacht haben, unterstützt hatten. Dann kommt der September 2019, wo der Distel sein Buch schreibt, in der DDR war ich glücklich, aber trotzdem bin ich für die deutsche Einheit. Und dann kommt wieder so ein kleiner Einschub, auch jetzt nach 30 Jahren, wo er schreibt, dass im April 1990, als er seinen Dienst als letzter DDR-Innenminister antrat, sich zwei Generale aus seinem Ministerium ihm zu erkennen gegeben haben im Vier-Augen-Gespräch und haben gesagt, ich bin der und der, habe das und das gemacht und ich bin noch Offizier der Sowjetarmee. Also ein DDR-Polizeigeneral ist auch Offizier der Sowjetarmee gewesen. Daraufhin habe ich an Herrn Distel geschrieben und gefragt, ob er mir sagen kann, wie viele DDR-Bürger oder Menschen in der DDR damals für den KGB gearbeitet haben.
Als IM für den KGB, von denen noch nicht mal die sowjetische Botschaft selber was wusste und von denen vor allen Dingen das MFS auf Deutsch oder auf DDR-Seite nichts wusste.
Ja, da gibt es ja noch ein Buch von 2010, wo zwei MFS-Generale Fragen an das MFS beantworten. Und da ist, das ist auch im Buch drin bei mir hier, steht ganz klar, dass der KGB in der DDR ein eigenes Netz von Informanten hatte, die auch gegenüber der DDR strikt abgeschirmt waren. So, das heißt also, die DDR wusste nicht, wer für den KGB arbeitet. Sie wussten zwar, dass es das gibt und sie wussten auch, dass es hauptamtliche DDR-Bürger gibt, die Mitarbeiter beim KGB waren, also nicht nur IMs, ja. So. Na, und dann hat mir der Distel geschrieben, dass es wohl 50.000 sind. Mal so zur Information. Stasi-IM gibt zwei Zahlen für 1989. 110.000 und 170.000. Da können sich nicht einigen, ob sie da nur alle Rentner mit zuzählen oder nicht. Aber jedenfalls etwa dreimal mehr, ja. Aber das heißt also, allein für die Sowjets mit 50.000 Menschen auf dem Gebiet der DDR.
Aber sag mal, ich muss nochmal zurückkommen auf deine Leningrad-Reise.
Ja.
Da war ja im Prinzip schon zumindest spürbar geworden, dass die DDR quasi der Sowjetunion nicht so richtig traut und aufgrund dessen eigene Quellen nochmal braucht, um die Situation dort zu bestätigen oder neu einzuschätzen. Umgekehrt genauso gab es dieses gegenseitige Misstrauen. Sonst wäre diese 50.000 IM-Geschichte von dem KGB gar nicht notwendig gewesen.
Na, denke schon. Erstmal denke ich, dass sie nicht alle beim KGB waren, sondern wir müssen ja sehen, dass sie 340.000 sowjetische Soldaten und nochmal 150.000 Zivilangestellte und Familienangehörige der Offiziere hier hatten, die ja auch alle unter Kontrolle sein mussten. Das heißt, es wird der größte Teil beim Militärgeheimdienst der Informanten, wie der Westen sagte, angesiedelt gewesen sein. Aber vielleicht bei der DDR, also DDR-Bürger, vielleicht nur so 2.500, weil ja diese KGB-Vertretung, wenn ich jetzt mal sage, die war nur beim KGB, die können ja auch beim Militärgeheimdienst unter Vertrag gewesen sein, das wissen wir ja nicht. Aber wenn das so war, dann hat die KGB-Vertretung ja nicht mehr bearbeiten können, einfach physisch. Ne? Der Putin hat vielleicht auch ein paar Leute geführt, wissen wir nicht. Aber sie konnten ja nicht so viele Leute führen. Das wäre technisch nicht möglich gewesen. Ja? Aber sie haben das ja seit 1950 gemacht. Und 1953, als dieser 17. Juni war, ist ja dann hochgekommen, dass sogar der DDR-Minister für Staatssicherheit KGBIM war. Ja? Und auch der ND-Chef KGBIM war. Das wurde dann, weil das ja letztlich ein Kampf hinter den Kulissen zwischen KGB und
ND-Chef,
Armee.
Neues Deutschland?
Ja,
Ja, okay.
so. Das heißt also, immer die Höchstkarätigen dienten auch der Sowjetunion. Dazu muss man natürlich wissen, wie wurde denn das Führungspersonal in der DDR ausgewählt? Wenn sie in die politische Ebene ging, dann war das praktisch die Parteihochschule. Wenn es jetzt militärisch oder Volkspolizei war, dann war es die Militärakademie in Moskau, beziehungsweise die Polizeihochschule, also die Schule des der Miliz in Moskau, Hochschule der Miliz. Um dorthin zu kommen, gab es eine Vorauswahl, dann mussten sie Russisch lernen und dann sind sie nach Moskau gekommen, da wurde das Russisch verbessert und dann haben sie 4 Jahre oder 5 Jahre an der Parteihochschule oder an der Militärakademie oder so studiert. Und in dieser Zeit haben also die sowjetischen Genossen einen Überblick über die Menschen bekommen, über die charakterlichen Eigenschaften, über die Probleme, die jeder so hat mit Alkohol, mit Frauen oder mit Wahrheit oder sonst was. Und dann konnte man natürlich dann auch entsprechend agieren und sagen, lieber Alex, wir kennen dich jetzt hier so lange, kannst mal hier unterschreiben, ja? So, nach diesem Motto. Und da sind dann viele wieder zurückgekommen, die sozusagen für die Sowjetunion gearbeitet haben. Vielleicht werden auch ein paar doppelt getragen haben.
Aber das waren ja schon quasi Elitekader in der
Ja,
Ausbildung.
das ist dann
Genau.
für die Top-Elite
Ja,
gewesen. Ja?
genau. Okay.
Und hier im IHZ, wo diese Suche, was ich ja dann verstanden habe, 95 hat ja die, oder 94 dieser Köppe-Bericht im Bundestag Aufsehen erregt, wo man ja diesen ganzen Stasi-Schalk-Bereich analysiert hat, also sowohl von der Stasi-Seite, da gab es ja einen eigenen Bereich, und dann, was die Schalk-Firmen gemacht haben, einschließlich Embargo brechen und Waffenhandel und alles, was man nicht machen darf. Da kam dann so ein kleiner Satz, der mich elektrisiert hat und der mir dann klar machte, was passiert ist, dass es im internationalen Handelszentrum ein Abkommen zwischen Stasi und KGB gab, dass man gemeinsam die Abwehrarbeit organisierte. Das gab es nur dort, denn sonst hat ja der KGB nicht der Stasi gesagt, ich habe da 5 Leute zu laufen in diesem Unternehmen,
Okay.
weil er wollte die ja nicht sozusagen offenbaren. Da das IHZ aber Stasi-mäßig nun absolut unter der Vergrößerungslupe war, musste man vermutlich, um die Sicherheit dieser Leute zu gewährleisten, dem der Stasi sagen, du pass auf, da laufen auch ein paar von mir mit rum, ja, weil ansonsten hätten die aufgrund bestimmter Verhaltensweisen oder so Verdacht schöpfen können, nicht?
Also ein verdecktes Spiel ohne Ende.
Ja.
Gehen wir mal ganz kurz auf die große Weltbühne. Ja, vor 1989, ja, gab es ja auch eine Entwicklung, die der Hermann Popper so beschrieben hat, dass quasi die USA geopolitisch bemerkt haben, dass die Sowjetunion doch sehr stark durch Rohöl- und Gasexporte sozusagen sich finanziert, beziehungsweise davon abhängig war.
Wie heute.
Dass dann die USA bei der OPEC drauf gedrängt haben, über eine gewisse Zeit die Preise dann doch deutlich am Weltmarkt durch Überproduktion zu senken, um damit das Sowjetreich sozusagen in finanzielle Nöte zu bringen. Gleichzeitig Wettrüsten, ja, also aus Sicht der
Regen
der 82, Sowjetunion, ja. Einnahmen runter und eigentlich müssten wir jetzt zusätzliche Ausgaben machen für Wettrüsten, um das alles irgendwie zu destabilisieren. Dann haben wir die Solidarność noch gehabt in Polen, da gab es ja auch Proteste. Und dann gab es ganz zum Schluss die Frage, ist die DDR überschuldet und warum hat Ungarn den Zaun aufgemacht? Na, all das ist ja die Vorgeschichte.
Ja.
Hängt das zusammen? Wie hängt das zusammen? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, in diesem zweiten Buch, Auftakt zum Zerfall der Sowjetunion, da, und wir sind noch nicht ganz am Ende, ja, auch deine Frage, da würde ich noch mal drauf zurückkommen nachher, beschreibe ich das ein bisschen ausführlicher, was sich anfangs der 80er Jahre schon abgezeichnet hat. Einiges ist ja hier erwähnt, aber sehr kurz nur. Das Buch Nummer 2 ist sozusagen um 50, 40 Seiten stärker und beleuchtet gerade diese Phase Anfang der 80er Jahre, wo die DDR schon 81 Probleme hatte mit der Sowjetunion, mit den Rohstofflieferungen. Da hat sich Honecker persönlich an Brezhnev gewandt, weil die DDR sozusagen da abgeschnürt wurde, weil die Sowjets nicht geliefert haben. Was ja dann zur Folge hatte, dass 83 der Schalk den Kredit aus der Bundesrepublik besorgen musste, weil es sozusagen eine Finanzierungslücke gab. Also man hätte das schon selber machen können, dann hätte man vielleicht eine Revolution gehabt, wenn man wieder Lebensmittelmarken einführt.
Also auf gut Deutsch, mit Devisen konnte man bei den Russen immer Öl kriegen, bloß eben mit DDR-Mark war es schwierig.
Naja, das war ja der transferable Rubel, aber das ging ja dann weiter, weil ja unsere DDR-Außenhändler ja den mit Transferrubel gekaufte Öl veredelt hatten und in West-Berlin als Diesel und Benzin verkauften und Heizöl verkauften. Das war ja fast vollständig von der DDR abhängig. Und das hat den Russen natürlich auch nicht gefallen, denn das wussten die ja durch vielerlei Maßnahmen oder Augen, einschließlich aus dem IHZ, dass das ja wieder weiterverkauft wurde. Also aus Transferrubel, mach aus Transferrubel Dollar. Und da haben die Russen gesagt, das können wir doch selber machen. Nicht? So. Und das fehlte dann der DDR an Deviseneinnahmen für weiß ich was, was wir alles hatten. Und dieser Prozess setzte sich ja fort. Und ich beschreibe jetzt hier in diesem Buch auch, wie 1982 ein, ja sagen wir mal, ein spezielles Programm der Russen ablief, in dem sie die sozialistischen Länder einluden, um Aussagen zu machen, wie es weitergehen wird in der politischen und wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Denn es gab ja Anfang der 80er Jahre zwei einschneidende Ereignisse. Das war der Afghanistan-Krieg und das war die Solidarność in Polen. Und die mit den Streiks auf der Leninwerft in Danzig und so weiter und die Destabilisierung dann, die ja durch den diese Ausnahmezustand herbeigeführt wurde, wo in dessen Folge ja dann über 25.000 polnische Ingenieure und Wissenschaftler das Land verließen. Ja, die sind ja ausgewandert damals, was in Polen ja möglich war, was hier nur nicht so bekannt ist. Und das war dann der Punkt, wo dann schon deutlich sichtbarer wurde, aber noch nicht vorne im neuen Deutschland und in der aktuellen Kamera, dass die Probleme zunahmen. Ja? So ein bisschen so wie heute die Probleme in der EU zunehmen, ja, wobei wir da ja einiges an Informationen bekommen. Ne? So, und dann?
Einiges auch nicht, aber das wird damals auch so gewesen sein.
Ja, ja, na, bloß damals war das noch, da war Fahnenschwenken noch stärker. Ne? So, und diese Sache mit Ungarn, die wird ja im Buch beschrieben, dass das ja eine geplante Aktion war. Und das wird sogar, und das war auch interessant in einem anderen Buch, wo ich das also zitiere, von einem MFS-Offizier aus dem Bereich HVA gesagt: Ja, ich wollte in Urlaub fahren und da hat mein Chef gesagt, Das geht nicht. Im Sommer 89, da wird es Maßnahmen gegen die DDR geben. Und dann, das erzählt er dann nach der Wende, dem Journalisten, der ihn befragt. Und dann sagt er so ganz cool am Schluss, naja, diese ganzen Ausreiseaktionen, das waren ja gesteuerte nachrichtendienstliche Aktionen. Ja, das war nicht so, dass die Masse der Leute ausreisen wollte. Sie wurden sozusagen aktiviert in diese Richtung. Da gab es Leute, die das befördert haben.
Also informiert, dass da wohl was passiert.
Ja.
Ja. Dass da sich eine Gelegenheit ergeben könnte.
Genau.
Dass es günstig wäre, mal vor Ort zu sein.
Genau.
Gut, es gab ja da wohl offensichtlich ein paneuropäisches Frühstück. Und was wurde dort besprochen, beziehungsweise welches Signal ging da in die Welt? Wie wurden die Menschen informiert?
Naja, der Otto von Habsburg, der damals noch europäischer Abgeordneter der CDU war, hatte dann im Mai, als da war ja die offizielle Grenz, also das Niederreißen des Grenzzaunes, wo es da diese Bilder gibt mit dem österreichischen und ungarischen Außenminister, die da so eine große Schere betätigen und den Zaun zerschneiden. Und da hatte der die Idee geäußert, dass man doch im Sommer 1989 ein paneuropäisches Picknick macht auf österreichischer Seite der Grenze, bei Schopron. Also man wollte keinen Grenzübergang öffnen, weil das wäre, würde ich sagen, politisch zu heikel gewesen, sondern man hat sozusagen an der Waldlichtung die Grenze geöffnet und auf österreichischer Seite, ein paar Meter hinter der Grenze, so ein Picknick organisiert. Dazu hat man also die Medien informiert und auch in Budapest gab es Handzettel, die verteilt wurden, wo genau das ist. Also da musste da und da hinfahren und da ist es dann. Und da wird an diesem Tag keine Grenzkontrolle sein. Und da sind also viele Bürger, die ja im August im Urlaub waren, haben sich auf diesen 19. August eben in Richtung Grenze bewegt. Es waren nachher 500 bis 600, die an diesem Tag schlagartig den Ungarn verlassen hatten und die DDR damit. Ja.
Also nochmal, damit ich es richtig verstehe. Diese Grenzöffnung oder dieser Sektor,
ja. Ja,
der wurde geöffnet quasi für dieses transeuropäische Picknick. Frühstück, Picknick, wie auch immer, durch Otto von Habsburg. Habsburg ist natürlich auch interessant, ne,
weil ja, ja. Das ist ja im Prinzip, also der war der Ideengeber.
Ja, wie auch immer, auf jeden Fall der Ideengeber war mit verwickelt. Habsburg, also das Haus Habsburg, ja. Hat ja jahrelang Österreich und auch Österreich-Ungarn geführt,
ja.
Na, was jetzt quasi das alte Herrschaftsgebiet in Ost und West irgendwie zerschnitten war. Der hat das quasi mit unterstützt. Ja. Und dann wurde so ganz unterschwellig über die bevorstehende Öffnung des Zaunes ohne Grenzkontrollen einfach mal so ein paar Flugzettel verteilt.
Genau, und die Medien haben auch darüber berichtet und die waren ja dann auch da vor Ort, nicht? Das ist also alles getimt gewesen.
Ich war eigentlich in dem Sommer auch in Ungarn, na, allerdings bin ich zu früh ausgereist. Ja. Und ein paar Tage später, als ich dann wieder zurück war und diese ganze Misere losging, plötzlich meine Brieffreundin aus Bernau, aus Ost-Berlin, die Sibylle, hat mich angerufen. Die hat mich nie angerufen, weil sie hatte kein Telefon. Na, und sie hat mich angerufen von einer komischen Telefonnummer aus Österreich und sagt, ich bin eine der Ersten, die da über den Zaun geklettert ist. Ich komme jetzt ins Übergangslager oder ich kann bei euch erstmal unterkommen. Na, das war meine Geschichte an diesem Sommer. Ja. Na, sie kam dann unter, na, sie, liebe Sibylle, du bist jetzt Physiotherapeutin, irgendwo selbstständig im Schwarzwald. So. Und ich, alter Wessi, sitze hier in Dresden als Finanzheini. Ne? So kann eine Geschichte funktionieren. Ne? So.
Ja. Okay. Aber vielleicht muss man dazu noch einen Satz sagen. Die DDR hatte ja mit Ungarn ein Sicherheitsabkommen. Und wenn man an der ungarischen Westgrenze zu Österreich also gefasst wurde beim illegalen Grenzübertritt, dann kam man in Knast in Budapest und dann hat die Stasi einen abgeholt und hier für längere Zeit eingesperrt, bis man dann abgeschoben wurde. Und Die Ungarn haben dieses Grenz-, dieses Sicherheitsabkommen galt noch am 19. August. Und die Ungarn haben das schlitzohrig wie folgt gelöst, das Problem.
Aha.
Das heißt also, man stelle sich eine Gasse vor, die, also hier Ungarn und da Österreich. Und in der Mitte, so wie die Gasse verläuft, standen die Grenzer alle mit Blick in eine Richtung. Also die ungarischen Grenzsoldaten, also bis zur Grenze.
Blick in welche Richtung?
In eine, egal, links oder rechts.
Okay. So.
Das heißt, in die Richtung, wo sie blickten, konnten die Österreicher die Grenze nach Ungarn überschreiten und ihren Personalausweis zeigen. Und hinter ihnen, also im Rücken, waren sie, also sie waren angewiesen, sich nicht umzudrehen, um nicht handeln zu müssen. Und im Rücken sind dann die DDR-Bürger.
Also das heißt sozusagen, die Grenzer so standen in der Mitte, in der Gasse.
Haben in eine Richtung geguckt und die Österreicher
haben geguckt. Genau, und hinter ihrem Rücken sozusagen hat keiner geguckt und damit war das gelöst. Ja. Und ich weiß von nichts.
Genau, und ich weiß von nichts. Der zweite Aspekt ist aber, und der ist noch, über den hat man bisher gar nichts gelesen. Der zweite Aspekt ist, dass dieser 19. August ein Samstag war und Sonntag ist der 20. August mit dem ungarischen Nationalfeiertag. Und am 23. August war in der Sowjetunion, in den baltischen Staaten, eine Menschenkette geplant aus Anlass des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Pakts, also des Neutralitätsabkommens, weil ja die Balten in diesem Jahr 89 informiert wurden, dass sie sozusagen in diesem Hitler-Stalin-Pakt verkauft wurden an die Sowjetunion.
Mit diesen Interessensphären zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion.
Genau. Hm? Und jetzt hatte die Sowjetunion ja das Problem, dass sie 50 Jahre lang diese Geheimprotokolle nicht gefunden hat und die Amerikaner immer beschuldigt hatte, dass das, was die als Faksimile zeigten, also als Kopie, eine plumpe Fälschung war, um die Friedenspolitik der Sowjetunion in Misskredit zu bringen. Mhm. Und jetzt hatte man aber 1989 beim ersten Kongress der Volksdeputierten Ende Mai das Thema auf die Tagesordnung gesetzt und dem Sowjetbürger gesagt, es gibt diese Protokolle, die Geheimprotokolle, die wir 50 Jahre nicht gefunden haben, ja. Und deshalb haben in den baltischen Staaten gab es so eine Gruppe Sajudis, diesen 50. Jahrestag begehen wollen, indem sie also eine Menschenkette hatten, die durch alle drei Länder ging und wo sich alle an die Hand gefasst hatten.
Also alle drei baltischen Länder?
Alle drei baltischen Sowjetrepubliken. Das durfte natürlich medial nicht so hochgespielt werden, weil da hätte sich ja der Westen kaputt gelacht, dass die jetzt nach 50 Jahren das gefunden hätten. Und deshalb wurde also, und aus meiner Sicht, diese Show an der ungarisch-österreichischen Grenze abgezogen, denn die Medien, schon der Spiegel in dieser Woche, explodiert die DDR, Ausreisen, ja, waren ja nun voll auf diese Ausreisesache fixiert. Und so war es auch. Das war an einem Sonnabend. Am Sonnabend erschien der Spiegel zu dieser Zeit. Und da war das noch sozusagen ein zukünftiges Ereignis. Und am Montag und Dienstag haben sich die Zeitungen überschlagen mit Interviews. Und sie, wo kommen Sie her? Aus Leipzig, ne? So. Und da war praktisch die Zeitung gefüllt. Das, was da in der Sowjetunion ablief, das lief unterm Radar. Das wurde dann auf Seite 4 oder 5 berichtet, aber nicht auf Seite 1 und 2.
Okay. Jetzt wurde ja auf Weisung der Sowjetunion, wenn ich das richtig verstanden habe, also letztlich auf Weisung der Sowjetunion 1961 die Mauer gebaut.
Ja.
Wenn sie damals weisungsberechtigt war, die Mauer zu bauen, war sie dann auch die Einzige, die weisungsberechtigt war, die Mauer wieder abzubauen?
Ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, würde ich da sagen.
Also ja.
Ja.
Okay. Das heißt, da sind Pläne dahinter, ja, und es ist nicht der Zufall, der in der offiziellen Geschichtsschreibung oder wie es uns so vermittelt werden soll, so nach dem Motto, es gab Mangelwirtschaft, es gab Ausreisen, es gab friedliche Proteste und dann gab es Schalt, nach diese Pressekonferenz, ja, ne, so, ja. Schabowski, ja, der plötzlich durcheinander kam und sagt, das gilt ab sofort, sondern da gab es tatsächlich Pläne und Einflussnahmen, die weitgehend verdeckt sind und die du jetzt hier Stück für Stück für Stück aufdeckst.
Ja, so sehe ich das, angeregt durch das, was ich schon geschildert habe, dann durch also viele Bücher, die ich in diesen Jahren gelesen habe. Es kommt noch was hinzu. Ich bin ja dann von dem Konzern 1991 nach Moskau versetzt worden und als Repräsentanzleiter dort beauftragt gewesen, also erstmal die Repräsentanz aufzubauen und dann die Vorbereitung für die Tochtergesellschaft in der Sowjetunion sozusagen ja, mitzutragen. Ich bin bis 1997 in Moskau gewesen und bei meinen Reisen durchs Land habe ich dann so ab 1993 sehr interessante Bekanntschaften gemacht. 1992 wurde ja in Größenordnung die Geheimdienste abgewickelt und die Mitarbeiter, die damals in der DDR oder in Österreich, Bundesrepublik,
die hatten gewisse Sprachkenntnisse, ne?
Die diese Sprachkenntnisse und Kulturkenntnisse hatten, die flogen nun raus und die mussten ja einen Job finden. Aber gleichzeitig zerbrach ja das Außenhandelsmonopol, wo alles in Moskau abgewickelt wurde, sondern die Kombinate, die nun irgendwo in der Taiga saßen, Rohstoffkombinate, Verarbeitungskombinate, die mussten jetzt selbst exportieren und importieren. Und dazu brauchten sie eine Exportabteilung, die auch mit Leuten besetzt war, die Sprachkenntnisse hatten und Mentalitätskenntnisse. Und wenn ich jetzt in solchen Betrieben war, um Business zu machen, dann erkundigten die sich, woher ich komme, weil mein Russisch war ja natürlich das eines Ausländers, und habe ich gesagt, aus der DDR. Und dann sprachen die auf einmal fließendes Deutsch. Und in diesen Gesprächen gab es manchmal so kleine Brocken, so Mosaiksteinchen hingeworfen, die ich dann fleißig gesammelt habe für mein Bild. Und man muss daran erinnern, der Herr Putin, als er dann im Sommer 1990 wieder nach Moskau zurückging oder nach Petersburg, der war dann ab 91 bei Bürgermeister Sobchak in der Stadtverwaltung in der Abteilung Internationale Beziehungen. Ja? Und da hat er bis 95, 96 gearbeitet. Ja? Das heißt also, dieser Weg der Nachrichtendienstler, der sowjetischen Nachrichtendienstler hier in der DDR, war dann entweder in in Exportbetrieb oder in spezialisierten Handelsbetrieb zu gehen oder aber in irgendeine Stadtverwaltung und dort für Internationales zuständig zu sein. Und da hat man dann die Leute dann irgendwo kennengelernt. Ne?
Okay. Hochspannend, all diese Geschichten. Und du hast es selber gesagt mit diesen Mosaiksteinen, die dir immer wieder zufallen. Ich habe vor quasi gesagt Puzzleteile.
Ja. Ja.
Und du bist kräftig weiter am Puzzeln. Das bedeutet, ich erwarte dann irgendwann diese dritte Ausgabe, die das natürlich in ein ganz, ganz anderes Licht nochmal stellt. Aber das ist offensichtlich jetzt die Tendenz, in denen auch deine Erkenntnis zeigt, dass im Prinzip diese Globalisierung, na, die wir erleben, die wir heute auch erleiden. Wir sprechen ja von diesen Handelsketten und von dieser Abhängigkeit von und so weiter, pipapo. Dass aber diese Globalisierung nur möglich war, indem im Prinzip diese sozialistischen Länder und Wirtschaften, die sich quasi nach außen abgeschottet haben, zumindest weitgehend versucht haben, auch autark ihr Zeug zu machen, dass das aufgebrochen werden musste.
Ja.
Rückblickend gesehen, war das auch der Auftakt, dass diese großen US-Konzerne quasi eine Niederlassung in sozialistischen Ländern eröffnen wollten?
Naja, ich denke ja. Die viele, also diese Schweizer Firma hatte ja Büros in allen sozialistischen Ländern. Da wurden die Geschäfte angebahnt. Und als 1989 diese Umbruchssituation, die war ja nicht nur in der DDR, die war ja in den anderen Ländern auch, passierte, hatte dann der Chef da in der Schweiz Tochtergesellschaften, also so angeplant in Polen, in Tschechien und in Ungarn, die dann auch 1990 realisiert wurden. Ja? Nur die in der DDR, da ist er zurückgepfiffen worden, weil da waren dann andere Planungen sozusagen in der Pipeline. Und heute würde ich sagen, ohne diesen Mauerfall und ohne diesen Zerfall des sozialistischen europäischen Lagers, ja, also Warschauer Pakt,
RGB.
Des RGW, des Warschauer Pakt der Sowjetunion, wäre das so nicht möglich gewesen. Aber mit diesem Zerfall war dann der Weg frei für eine Globalisierung.
Ist die Sowjetunion erst nach dem Mauerfall zerfallen oder ist davor schon was passiert? Und vor allen Dingen, wenn die tatsächlich, der Herr Nimz, der Herr Gips, hast du gesagt, ja, quasi da irgendwo mit in der Entscheidung stehen mussten, dass jetzt im Prinzip das geöffnet wird und vielleicht auch eine Wiedervereinigung stattfinden kann. Was hatten die überhaupt für ein Motiv? Warum haben die das gemacht? Davor wurde ja im Prinzip Eisener Vorhang zelebriert und gemacht und plötzlich kam da ein Umdenken. Warum?
Na, ich denke, das Umdenken begann, als man gewahr wurde 1980, dass man sich mit diesem Afghanistan-Engagement völlig übernommen hat. Das war sozusagen wie so ein Ausgangspunkt. Und der Tod Brezhnevs dann 82 dürfte die Zäsur gewesen sein, dass man gesagt hat, wir müssen völlig umdenken, weil wir das nicht schaffen, so wie es ist. Die Amerikaner, wurde ja vorhin schon gesagt, haben dann Druck ausgeübt, dass der Ölpreis und der Gaspreis fielen und die Rüstungsausgaben erhöht wurden. Das heißt also, sie wurden richtig stranguliert. Und da muss es also Klarheit gegeben haben in diesen Führungszirkeln, dass man das nicht schafft und dass man erstmal jemanden an die Spitze bringen muss, der diesen Umbau oder Perestroika dann realisieren kann. Aber diese Kandidaten, die man nach dem Brezhnevs Tod wählte, die waren ja alle schon vom Tod gezeichnet. Der Andropow, der war etwa ein Jahr, der war vorher KGB-Chef, der hatte ja noch diese Gruppe Ljutsch eingesetzt, ja, als KGB-Chef oder gegründet. Und dann der Tschernenko, der dem Andropow nach einem Jahr folgte und auch so 13 Monate nur im Amt war, der regierte ja die letzten Monate vom Krankenhaus aus.
Das heißt also, man sieht ja auch schon in der Gestalt der Führer, na, dass hier keine Kontinuität mehr herrschte.
Ja, es war nur noch, wir brauchen jetzt jemanden. Und ein bisschen erinnert das ja jetzt hier an Sleepy Joe in den USA. Da ist ja auch ein Präsident, der offensichtlich dement ist, der erhebliche Probleme hat, der aber von allen gestützt wird, weil man keinen anderen hat oder weil man auf einen anderen wartet, der noch nicht intronisiert werden kann. Und so ist das. In der DDR gab es ja damals das geflügelte Wort zum Arbeitsbegräbnis nach Moskau fahren.
Aber sag mal, zwischen deinen Worten schwingt ja auch schon so etwas mit, das ich da beschreibe, so nach dem Motto, was ihr hier seht auf der Bühne der Politik und auch in Form der Gesichter der sogenannten Führer, das sind eigentlich nur Leute, die von einer noch höheren Macht da hingesetzt werden, wie so eine Figur in einem Schachspiel.
Ja, wir hatten ja vorhin gesagt, wie bin ich von diesem Buch zu diesem Buch gekommen? Ich bin nicht gekommen, weil es die Informationen von Krenz und von Distel gab, plus noch weitere andere. So, dann habe ich das geschrieben und im Frühsommer hier veröffentlicht. Und dann schreibt mir ein Leser, dass er das interessant findet, wie ich das hier beschreibe, diesen Mauerfall und dann den Zerfall der Sowjetunion, und ob ich denn dieses Buch von den Freimaurern kenne, was 2014 erschienen ist. 5 Hochgrad-Freimaurer oder Höchstgrad-Freimaurer haben darüber geschrieben. Und da steht schon 1981 beschrieben oder wird schon beschrieben, der Plan der Urlogen zur Globalisierung. Globalization ist bis 1977 im Webster nicht als Wort enthalten gewesen.
Das heißt, ist eine neue Wortschöpfung.
Eine Wortschöpfung,
die also erstmals 1981 schon formuliert wurde.
Genau.
Okay.
So, und da ist drin beschrieben, wie dass also die Sowjetunion abgewickelt werden soll, das sozialistische System verschwinden und die deutsche Einheit hergestellt werden soll. Als Mensch, der in der DDR sozialisiert wurde und Marxismus-Leninismus reichlichst studiert hat, fiel mir das sehr schwer, das alles zu verstehen. Da habe ich mich dann mit Büchern eingedeckt. Gibt es ja reichlich. Und auch dieses Buch von dem Majaldi kann man kaufen bei Amazon. In Amazon Italien hat es immer noch im Vertrieb, aber eben nur in Italienisch. Und in Deutsch gibt es da eine Rezension von einem katholischen Priester. Das heißt, Superlogen regieren die Welt. Und ich habe das dann auf meine Webseite gestellt, ohne großen Kommentar, nur was es da an Literatur gibt, um dem Leser zu sagen, wenn er auf die Webseite geht, Buch 21 Forum, dann kann er darüber noch mehr erfahren. Denn es scheint so zu sein, dass es also doch Kräfte gibt, die hinter den Politikern stehen und die diese Politiker so wie Marionetten tanzen lassen, was die natürlich nie zugeben würden.
Ja. Und zwar international über den Politikern und selbst über Systemgrenzen hinweg scheinbar.
Ja, ja, wenn man sich damit befasst, dann erfährt man eben, dass Lenin und Trotzki Freimaurer waren. Lenin hat sogar noch eine Loge in Zürich gegründet, 1917.
Sag mal, wenn ich das vergleiche mit der heutigen Zeit, ich sage jetzt mal dieser nicht nur die Globalisierung, die jetzt weit fortgeschritten ist, aber auch dieses ganze Regime, was wir jetzt quasi sehen und die politischen Auswirkungen und die Art und Weise, wie die Regierungen mit dieser ganzen Corona-Situation umgehen. Das sind ja selbst Staaten, die äußerst freiheitlich für mich so geprägt waren, wie zum Beispiel Australien, die jetzt plötzlich unglaublich restriktiv mit ihren Bevölkerungen umgehen und das weltweit zelebriert irgendwie. Ja. Denkst du, das ist jetzt quasi nach außen eine Möglichkeit, dass das alles sichtbar wird, dass es quasi etwas Höheres gibt, wonach alle... Also wir hatten ja auch schon hier über den tiefen Staat bei Eingeschenkt TV das ein oder andere Mal tiefen Staat thematisiert. Ist der so tief und ist der so international? Kann man das glauben?
Ja, es fällt mir ja schwer. Aber nach dem, was ich jetzt hier so gelesen habe, scheint es zu sein, dass das alles gesteuert ist. Und nicht schon seit den letzten Jahren, sondern wenn man bedenkt, dass ja die USA eine Gründung der Freimaurer gewesen sind und dass die Französische Revolution von den Freimaurern initiiert wurde. Und das bis auf, also wir haben jetzt den 46. Präsidenten und 40 Präsidenten waren Freimaurer in den USA. 6 waren nur keine Freimaurer.
Waren das 6 Unfälle oder war das auch gesteuert?
Weiß ich nicht. Also jedenfalls, naja, man kann ja auch ohne Freimaurer zu sein, wahrscheinlich, wenn man da so eine dichte Führung hat, auch diese Funktion ausüben.
Also, kommen wir wieder zurück in Richtung des Mauerfalls. Die Aussage steht im Raum und die belegst du mit vielen, vielen, vielen Puzzlesteinen. Und wahrscheinlich kommen da in den nächsten Monaten oder Jahren noch welche dazu. Ich bin gespannt. Das ist kein Ereignis, was losgelöst ist. Das ist etwas, was durch gewisse Kräfte, die noch über den Regierungen stehen, über Jahre, wenn nicht gar über Jahrzehnte, genau so geplant wurde.
Das würde ich unterschreiben.
Ja, wir hatten diesen Spruch gemacht, wenn in der Politik was passiert, dann ist es niemals Zufall, sondern genau so geplant.
Das war Roosevelt.
Roosevelt.
Aber der ex-bayerische CSU-Chef Seehofer hat 2010 oder 11 in so einer Sendung auch einen knackigen Satz gesagt.
Diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden,
Entscheidend
wurden
sind.
nicht gewählt.
Genau.
Na?
Und bei Pelzig war das, glaube ich. Und da steckt natürlich viel Wahrheit drin, ne? Und viele Ereignisse werden sich so können so wahrscheinlich entschlüsselt werden, ja.
Okay, hätte all das überhaupt stattfinden können, also ich spreche jetzt nochmal den Mauerfall, ohne gleichzeitig die Unterstützung der friedlichen Demonstranten in der DDR. Die wussten zu dem Zeitpunkt, die konnten nicht wussten, das wusstest du auch nicht, dass da möglicherweise ein Plan existiert. Die sind ja wirklich reinen Herzens dort auf diese Plätze gegangen, haben sich dort auch quasi Gefahren ausgesetzt, um quasi ihre Forderungen zu stellen. Ich glaube, das dürfen wir in diesem Zusammenhang überhaupt gar nicht diskreditieren, ja, diesen Mut und dieses Verhalten. Die Frage ist, wie schätzt du diese Situation ein? Jetzt insgesamt, ja, aber auch aus Sicht dieser Planung, ja, beziehungsweise aus Sicht der Demonstranten.
Naja, also vor 2 Tagen habe ich die Information bei Russia Today oder so gelesen, dass gegen den Gründer der Solidarność ermittelt wird in Polen, weil der Lech Wałęsa, wie sich jetzt herausstellt, ein Mitarbeiter des polnischen Geheimdienstes war.
Stopp. Entschuldige. Es wird ermittelt. Na, also
Ja.
es ist noch nicht
Ja,
bewiesen,
ja.
aber es deutet darauf hin.
Ja.
Ja, okay. Aber ohne irgendwelche Hinweise würde diese Meldung ja gar nicht kommen. Schon gar nicht so viele Jahre nachher. Wir gehen jetzt mal davon aus. Wir gehen davon aus, ohne dieser Ermittlungen vorzugreifen, weil, wie gesagt, es gibt da noch keinen Beweis und kein Urteil. Aber wir gehen mal davon aus, Lech Wałęsa wäre Teil des polnischen Geheimdienstes gewesen. Dann ist das also sozusagen auch so ein Schauspiel. Also diese Figur hier, Solidarność und Freiheit und Veränderung und der hat ja auch der ist ja auch geehrt worden.
Ja, ein Friedensnobelpreis, ja.
Okay, aber das hat er dann hinterher gekriegt. Der Obama hat es vorneweg gekriegt.
Naja, Vorschusslorbeeren. Ja, aber der Anlass war, dass der damalige polnische Innenminister jetzt verstorben ist und bei der Haushaltsauflösung hat man noch ein paar Akten gefunden und unter anderem die Akte von Herrn Wałęsa mit seiner Verpflichtungserklärung.
Aha, okay.
Und das geht jetzt wohl in Polen durch die Medien, ja, weil das natürlich eine böse Sache ist, wenn so eine Kultfigur dann eben nicht mehr kultig ist, ne?
Ja, dass man sieht, dass am Helden trotzdem noch der Faden einer Marionette klebt. Ja.
Aber wir wissen es jetzt nicht, es ist nur so die Diskussion.
Okay. Waren die friedlichen Demonstranten insofern, haben die das aus eigenem Antrieb gemacht oder wurde das auch irgendwie befeuert im Rahmen des großen Plans?
Ich denke ja, denn ich habe ja jetzt was gefunden zu dieser Gruppe Lutsch, die 1981 von Andropow installiert wurde. Und das Ziel dieser Gruppe Lutsch war ja sozusagen die Wende in den sozialistischen Ländern, vielleicht auch in der Sowjetunion, wissen wir nicht, mit vorzubereiten und entsprechendes neues Personal, also neue Menschen heranzuführen, die dann nach dieser Wende Aufgaben übernehmen können.
Oh, da muss ich ja gleich an unsere scheidende Bundeskanzlerin denken. Aber es wurde Personal quasi herangebildet, gezüchtet, wie auch immer vorbereitet auf einen gesellschaftlichen Wandel. Ja, wie auch immer der dann aussieht.
Genau.
Aber natürlich auch weiterhin, glaube ich, unter einer gewissen Kontrolle oder Führung. Ja, weil sonst wäre es ja möglicherweise trotzdem unkontrolliert, ja, die Menschen. ändern ihre Meinung möglicherweise. Mhm. Also das wurde vorbereitet?
Offensichtlich ja.
Okay. Mit welcher Intention? Na, was hatte die Sowjetunion dafür, diesen Wandel zu machen? Ja, oder war es aus der blanken Not heraus, dass es so wie bisher nicht mehr geht?
Ja, das ist jetzt, welche Linie man weiterverfolgt. Verfolgt man die Linie, dass es also der wirtschaftlich politische Niedergang war, dass es also keine Produktivkräfte mehr gab, also die geistigen, der wissenschaftlich-technische Fortschritt stagnierte, dann ist es eine Linie. Wenn man natürlich sagt, dass das international festgelegt war, wie von diesen Urlogen 1981, dann war es praktisch die Abwicklung eines Systems, des sozialistischen Systems.
Was sich nicht bewährt hat.
Ja, was also in die Mottenkiste gehörte oder zumindest überarbeitet werden musste. Und da war natürlich dann die Sache, dass für mich ist es also schon also irre, das zu lesen, dass es gleichzeitig mit diesem Pakt der Urlogen diese Entscheidung von Andropow gab, diese Gruppe Lütsch einzusetzen und sozusagen an der eigenen Auflösung zu arbeiten.
Also wie ein Insolvenzverwalter.
Ja, wahrscheinlich sowas, ja. Und natürlich sind das gesellschaftliche Prozesse, das geht über Jahre und nicht alle wollen so, wie die Entscheider wollen. Aber das haben wir ja dann gesehen und das wird ja auch hier nachgezeichnet, wie sich das immer weiter verschärft hat zwischen DDR und Sowjetunion, wie man sich auseinandergelebt hat. Übrigens der Handelsrat, der das Nachwort hier geschrieben hat, der sagte, dass die Sowjetunion 1988 diskutiert hat mit den sozialistischen Ländern, nicht mehr die RGW-Preisbildung anzuwenden, sondern die Preise, die aktuell auf dem Weltmarkt existieren. In der RGW-Preisbildung, das habe ich ja gelernt an der Hochschule, war das ja immer zeitversetzt und um bestimmte Spitzen rauszuklammern. Das heißt also, man nahm einen Zeitraum von vor 5 Jahren beim Ölpreis und hat daraus einen Mittelwert gebildet und dann gesagt, die sozialistischen Länder kaufen Öl zu diesem Preis. Und genauso wurde das bei Maschinenbauerzeugnissen und so weiter gehandhabt. So dass das also zeitversetzt war und nicht die aktuelle Realität auf dem Weltmarkt widerspiegelte. Wäre es aber jetzt dazu gekommen, wäre die DDR von einem Tag auf den anderen pleite gewesen, denn sie hätte ja dann den Öl und Gas zu aktuellen Weltmarktpreisen kaufen müssen, könnte aber ihre Erzeugnisse, die sie hergestellt hat, Maschinenbauerzeugnisse, chemische Erzeugnisse, nicht zu diesem Preis verkaufen, weil die Produktivität im Land nicht vergleichbar mit der zum Beispiel in der Bundesrepublik war. Hm. So, das heißt also, man wäre innerhalb von wenigen Monaten pleite gewesen.
Also das heißt, es wurde auch schon vorbereitet auf so eine Art Marktöffnung.
Ne? Offenbar.
So. Okay. Das ist ein sehr großes Thema, was wir hier beackern, auch aus verschiedenen Sichtweisen. Ich möchte vielleicht ganz zum Schluss, ja, und in der Hoffnung, dass du weiter an deinem Puzzle arbeitest und wir vielleicht nochmal darüber sprechen können, quasi über die neuen Erkenntnisse, die dann mit ins Bild kommen. Ganz zum Schluss möchte ich mit dir nochmal über den Mauerfall konkret am 9.11. sprechen.
Gut.
So. Und zwar, warum 9.11.?
Ja.
Warum Schabowski Verplapperer? Warum während eines
ZK-Tagung,
die 3 Tage angesetzt war, war die Pressekonferenz am 2. Tag und am 3. Tag nicht mehr abgesetzt und ausgerechnet am 2. Tag komische zeitliche Überschneidungen stattfunden? Das kannst du mal zeigen. Und das deutet ja alles auch darauf hin, dass es irgendwie eingefädelt war.
Ja, ich muss dazu sagen, dass einige Leser mir den Vorwurf machen, dass ich gar nichts mit Dokumenten belegen kann. Naja, weil die Archive sind geschlossen und sie sind jetzt auch nicht nach 30 Jahren geöffnet worden. Es gibt einiges aus dem Stasi-Archiv. Man kann einiges oder ein bisschen was aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes nachlesen. Und dann gibt es ein bisschen was, was zum Beispiel der Herr Modrow, der als erster DDR-Bürger seine West-Geheimdienstakten einsehen durfte, aus diesen Geheimdienstakten erfahren hat. Das sind aber auch nur wieder kleine Puzzleteile, die eigentlich nur einen Indizienwert haben, ja, und keinen harten Beweis darstellen. Deshalb ist es eben interessant auch, und ich bringe das ja auch im Buch, ich habe ja sehr viele Quellen angegeben. Ich habe sowohl Buchquellen, die man ja nun nicht unmittelbar sofort einsehen kann, weil die Bücher sind nicht mehr verfügbar, muss man in die Bibliothek gehen oder so. Aber ich habe auch etwa 50 Links angegeben aus dem Internet, wo man sich über Sachverhalte informieren kann, sei es ein Interview, sei es ein Pressetext oder sei es ein Dokument aus dem Stasi-Archiv, was man in diesem Kontext lesen kann. Und das Interessante ist ja, ich bringe ja nichts zusätzlich rein, außer jetzt meinen persönlichen Erfahrungen an Hinweisen, sondern ich stelle nur das, was jeder im Internet verfolgen kann oder in diesen Auswertungen, Institut für Zeitgeschichte, Erklärungen, in einen anderen Zusammenhang. Und wie du das jetzt schon gesagt hast, dieser andere Zusammenhang und dieses Betrachten als Einheit und nicht, das ist eins und das ist das andere, bringt dann ein anderes Ergebnis. Also fangen wir vielleicht mit der Zeitachse an, des Jahres 89. Im April wurde die Schusswaffengebrauchsbestimmung an der Westgrenze außer Kraft gesetzt. Schusswaffengebrauchsbestimmung besagte, dass auf Grenzverletzer nach dem Anruf „Halt, bleiben Sie stehen“ oder so geschossen werden kann. Warum wurde die außer Kraft gesetzt und wer hat sie außer Kraft gesetzt? Der Herr Geffroy wollte im Februar die Grenze in Berlin, die Mauer überwinden und ist dabei erschossen worden. Und das gab einen ziemlichen Aufschrei in den Medien, logischerweise. Und Gorbatschow als letztlich politischer Oberkommandierender des Warschauer Vertrages, nicht der militärische, aber der Vorgesetzte von dem, hat dann im März entschieden, dass diese Schusswaffengebrauchsbestimmung an der Westgrenze des Warschauer Vertrages in der DDR ausgesetzt wird.
Gorbatschow hat das entschieden.
Ja, na, weil die DDR-Westgrenze unterstand ja dem Warschauer Pakt.
Ach so.
Und das Geschehen an der Grenze, wie die Grenzsicherungsanlagen ausgestaltet werden, das war eine Sache des Warschauer Paktes. Die DDR hat das dann zu verwirklichen gehabt. Auch der Mauerbau ist formal ein Beschluss des Warschauer Paktes gewesen. Die Russen haben das vorher alles eingerührt, die DDR hat das alles vorbereiten müssen, aber bevor sozusagen das offiziell wurde, 14 Tage vorher, hat der Warschauer Pakt darüber einen Beschluss gefasst. Denn das diente ja zur Sicherung des
Ja,
Gebietes, ne? So.
antifaschistischer Schutzwall.
Genau. Und der DDR-Verteidigungsminister hat dann, aber das steht ja nicht aufgrund von Gorbatschow, sondern der DDR-Verteidigungsminister hat angewiesen, und weil ja in den Grenzübergangsstellen die Passkontrolleinheiten der Stasi unterstanden und die Einrichtung selbst den Grenztruppen, musste also auch der Stasi-stellvertretende Minister Naiber seine Leute anweisen, dass die Schusswaffengebrauchsbestimmung ausgesetzt ist. Und das war sie seit April. Und in diesem Zeitraum gingen auch die Grenzsoldaten ohne Munition, aber mit der MP auf Wache. Das heißt also, schon damals begannen die ersten Offiziere den Braten zu riechen, ja, dass hier was in der Pipeline ist.
Ja, was wären die jetzt geschwätzig gewesen? Was wäre
Ja,
dann?
dort wäre nichts geschwätzig gewesen.
Dort
Da
wäre
war
nichts geschwätzig gewesen. Okay.
alles
Stillschweigen.
so, Stillschweigen hätte. Und wenn, dann hätten sie den eingesperrt. So. Jetzt kommt der 1. November 1989. ich will jetzt von den harten Maßnahmen sprechen, ja. Da ist der Egon Krenz als neuer SED-Generalsekretär zum Antrittsbesuch in Moskau. Und beim Essen dort, und das kann, darüber berichtet Krenz auch in einem Video, ja, und das kann man hier auch den Link im Buch finden, kommt der KGB-Chef Krutschkow zu ihm und sagt: Genosse Krenz, morgen, in wenigen Tagen soll ja diese große Veranstaltung auf dem Alexanderplatz sein. Und das war 1. November, da war der schon vorbei, der 40. Okay. Das war diese Veranstaltung auf dem Alexanderplatz, wo über 400.000 Leute kamen, um gegen die diese Stagnation in der DDR zu protestieren. Das war eine Riesenveranstaltung. Uns ist dabei zu Ohren gekommen, dass eine Gruppe sich abspalten will und das Brandenburger Tor stürmen will. Und da ja unmittelbar davor die sowjetische Botschaft liegt, sorgen Sie bitte dafür, dass die Genossen da in Sicherheit sind. Also die sowjetische Botschaft. Krenz ist daraufhin, der war noch in Warschau, am 3. wieder in Berlin gewesen und hat angewiesen, den Schusswaffengebrauch bei Zusammenrottung und Aufruhr durch Volkspolizei auszusetzen.
Er kam heim mit dem Auftrag sozusagen, mit dem Marschbefehl, ja, die sowjetische Botschaft zu schützen, im Falle, dass sich da was abspaltet und dort unkontrollierte Geschichten passieren könnten. Und da hat er trotzdem den Einsatz der Schutzwaffen quasi verboten?
Ja, auf Empfehlung von Gorbatschow, um sozusagen, weil Gorbatschow hatte ja sein Haus Europa und der konnte ja nun nicht in Berlin, vor allen Dingen wusste der ja, was geplant ist, jetzt kein Blutbad da gebrauchen.
Also ist das im Prinzip für den Krenz eine unlösbare Aufgabe gewesen. Er soll bellen, aber nicht beißen.
Naja, sicher. Die Botschaft kann er ja schützen, indem er da sozusagen drei Reihen Volkspolizisten davor stellt. Ja, okay. So. Und die waren ja gar nicht Ziel der ganzen, wären ja gar nicht Ziel der Aktion gewesen. Es gab ja auch nachher gar keine Abspaltung, die dahin ging. Mhm. Ja. Vielleicht haben sie das vorsorglich gemacht, aber vielleicht war das ja auch nur, dass der Genosse Krenz den Schusswaffeneinsatz untersagt. Vielleicht war das ja der Gedanke für den 9. November. Okay. Wissen wir nicht. Ja, jedenfalls waren das zwei wichtige Voraussetzungen. Die dritte wichtige Voraussetzung, dass es unblutig verlief, der 9. November, war, dass am 6. November die sowjetischen Soldaten in der DDR alle kaserniert wurden. Die werden in der Sowjetunion auch vor Feiertagen kaserniert, auch um besoffene Soldaten am Straßenrand nicht zu haben und so weiter. Aber die wurden in der DDR alle kaserniert. Das heißt, es gab keinen Gruppenausgang. Der Hintergrund ist, dass es ja in all den Jahren jährlich zwischen 300 und 450 sowjetische Soldaten gab, die desertiert sind. Und manche haben da ihren Panzer mitgenommen oder ihre Maschinenpistole und manche haben andere Waffen mitgenommen, noch ein paar Handgranaten, und die hat man dann gesucht und gejagt. Und am 3. August 1989 ist ein Grenzsoldat von einem an der Westgrenze von einem flüchtigen Sowjetsoldaten erschossen worden. Das heißt, dass es da einen ganz aktuellen Anlass gab. So, das heißt also, wir haben seit April keinen Schusswaffengebrauch an der Westgrenze, wir haben keinen Schusswaffengebrauch bei den Polizisten und wir haben auch keine schießbereiten sowjetischen Deserteure.
Weil die alle aufgrund von Feiertagen in der Kaserne saßen.
Weil sie in der Kaserne sitzen müssen. Mhm. So, und kein Ausgang kam. So. Der nächste Schritt ist, dass der neu gewählte Sekretär für Informationswesen, Schabowski, am 1. und also zu dem stattfindenden ZK-Plenum oder Tagung vom 8., 9. und 10. November, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, diese Pressekonferenz einberuft und am 1. und 2. Tag eine Pressekonferenz, aber nicht am 3. Tag.
Aber das ist ja eigentlich komisch, weil normalerweise am Ende der Sitzung die Ergebnisse vorlegen. Also die wichtigste Pressekonferenz wäre zum Ende gewesen,
das nicht zum Anfang. Auch, Das ist auch mein Gedanke. Man kann am Anfang eine Pressekonferenz machen, indem man sagt, ja, wir haben das
hier, weil wir
die und die Tagesordnung haben und das ist kontrovers und da werden wir und sollen wir. Und dann am Freitagmittag, bis dann sollte die Sitzung sein, da wird dann eine Zusammenfassung gebracht und da hätte ja auch der neue Generalsekretär zum Volk sprechen können. Nee, es wird am 8. eine Veranstaltung durchgeführt, die sozusagen aus meiner Sicht ein Probelauf war. Und am 9. Kommt dann dieser bestellte Zuruf eines italienischen Journalisten, der 10 Minuten vor Ende der Pressekonferenz, bis dahin spricht er über allgemeine Fragen und Selbstkritik und was er alles hätten besser machen müssen und so weiter, dann zu diesem Reisethema kommt. Notwendig wurde ja diese ZK-Tagung, weil die Tschechen gedroht hatten, Tschechoslowakei gedroht hatte, die Grenze zuzumachen, wenn die DDR nicht das Reiseproblem löst, weil ja durch die CSSR die ganzen in Richtung Ungarn, aber nachher auch in Richtung bundesdeutsche Botschaft in Prag und dann mit dem Zug raus in die Bundesrepublik gefahren.
Also die wollten diese Bilder nicht?
Genau. Weil das hätte ja vielleicht auch das Volk infizieren können. Ja?
Die Tschechen selbst, ja.
So, okay. Also sowas nicht. So, und dann kommt der Schabowski und hat diese Pressekonferenz und führt sie in bewährter Manier bis 10 Minuten vor Schluss auf seinem Zettel, den man auch im, also seinen Sprechzettel, den man auch im Buch hat, sieht man, dass dann nochmal ein Eintrag ist. Schluss 19 Uhr. Punkt. Ausrufungszeichen, ja. Und 10 Minuten vorher meldet sich dieser italienische Journalist und kommt auf diese Reiseregelung zu sprechen und sagt, war das nicht auch ein großer Fehler, sowas so zu machen und so weiter. Und da spricht Schabowski und holt das vor, was er angeblich von Krenz bekommen hat, wo aber noch eine Sperre war eigentlich bis zum nächsten Morgen und macht da einen auf konfus, ja, also er sucht da und blättert und ja, nach meiner Meinung sofort unverzüglich. Und dann macht er Schluss. Und warum ist Schluss? Auch sehr interessant. Er hat noch ein Interview zu geben, einem amerikanischen Journalisten. Und dieser Journalist,
ja. Ist das der Journalist, der schon 2 Tage zuvor seinen Kran mit Kamera am Brandenburger Tor aufgebaut hat?
Ja, also der kam aus den USA, ohne was zu ahnen, ja, würde ich mal sagen, stellt sich ans Brandenburger Tor Westseite mit seinem Übertragungswagen, bringt noch so einen Kamerakran, damit er gut in den Osten reingucken kann mit. Und um 19 Uhr hat er einen Termin beim Herrn Schabowski, spricht mit dem, also interviewt den Herrn Schabowski, packt dann nach 20 Minuten seinen Krempel wieder zusammen, fährt wieder nach West-Berlin, setzt sich in seinen Übertragungswagen, war nun schon dunkel und wartet, was da so kommen wird an diesem Abend. Ganz unvorbereitet, reiner Zufall, ja.
Also der Italiener hat sich nach der Reiseregelung erkundigt.
Ja.
Und dann kam diese konfuse Situation und dann hat er gesagt, okay, es gibt diese Reiseregelung und also man kann über offizielle Stellen, Grenzübergänge der DDR ausreisen und pipapo. Und dann hat auch jemand gefragt, wer war das, ab wann gilt das?
Ja, und dann gab es ja so eine mit mehreren Journalisten, Niemeyer, Brinkmann, die Diskussion und ab wann ist gilt das? Und da kommt Schabowski und fängt dann an zu suchen und ja, meiner Meinung nach gilt das jetzt ab sofort.
Okay, und damit war die Konfusion quasi programmiert.
Ne? Genau.
So, zumal ganz wichtige Funktionäre noch bei der ZK-Sitzung waren, das die sich aus komischem Grunde verlängert hatte bis 20.30 Uhr. Das heißt, es wurde in der Pressekonferenz irgendwas in die Welt gepustet, was allein schon ein Donnerschlag war. Und die saßen dort in ihren behüteten 4 Wänden und wussten von nichts.
Ja, und das ist ja der sozusagen die Krönung des Ganzen. Nicht? Wir hatten also keine Schusswaffen, keine sowjetischen Deserteure. Dann diese eigenartige Darstellung von Schabowski, wo man nun auch seine Gedanken haben kann. Und wie das kam. Und dann passiert das ja, dass das in einem Zeitfenster passierte, wo eigentlich die ZK-Sitzung zu Ende gehen sollte, um 18 Uhr. Aber einige Genossen haben sich dort gemeldet und gesagt, dass die wirtschaftliche Situation so schlecht ist, wir müssten hier noch ein paar Entscheidungen, also noch diskutieren und ein paar Entscheidungen fällen. Worauf diese ZK-Sitzung verlängert wurde und etwa bis 20.30 Uhr, 20.40 Uhr ging. Und danach sind die Teilnehmer, und da muss man nochmal sagen, wer die Teilnehmer waren, das Zentralkomitee, also die Zentralkomitee der SED ist das höchste Organ gewesen. Darüber stand dann nur noch das Politbüro als eigentlich ausführendes Organ. Ne? Und diese Teilnehmer, das waren etwa 270 Leute und an dem Abend waren 250 etwa da, waren Mitglieder und Kandidaten. Und das waren eigentlich die höchsten Entscheidungsträger in der DDR. Die waren nun aus allen Bereichen, aber hauptsächlich aus den militärischen Bereichen, also Innenministerium, NVA, Staatssicherheit, Zoll und also alle, die Waffenträger sind, dann aus den Parteiorganen und aus der Wirtschaft und Kultur und weiß ich was. So, und die haben dort getagt. Und wenn diese Leute dort tagen, dann sind sie von der Außenwelt abgeschnitten. Und an diesem Tag, wenn sie also nach 18 Uhr tagen, waren ja auch keine Mitarbeiter mehr im Zentralkomitee, sondern nur noch der Wachschutz, denn die waren ja nach Hause gegangen. Handys gab es auch noch nicht in dieser Zeit. Immer muss man ja mal sehen, wann das war. Das heißt, die haben bis 8:45 getagt etwa. Dann sind sie nach Hause gefahren oder ins Gästehaus des ZK oder zu sich irgendwo ins Brandenburgische oder so. Und waren praktisch gar nicht informiert, was aktuell passierte. Einige haben in Berlin die Unruhe bemerkt, also die da an der Bornholmer Straße, die wussten, sahen da auf einmal viele Leute auf der Straße, viele Autos. Aber die haben sich gesagt, naja, das werden wir ja morgen früh erfahren und sind ins Bett gegangen. Oder haben es dann im Fernsehen gesehen und da war nichts mehr zu machen. Der Modrow hat vor 2 Jahren ein Interview gehabt. Modrow, das war der letzte Ministerpräsident der DDR und 1989 im November war er der Chef der Bezirksverwaltung der SED in Dresden. Und der hat ein Interview gegeben und gesagt, ja, alle waren sozusagen in dieser hermetisch abgeschlossenen Sitzung. Und da das Verteidigungsministerium der DDR ja in Strausberg war, weil Berlin war demilitarisiert, mussten die nach Strausberg fahren. Das ist eine Stunde Fahrtweg. Ja. Und bei denen war etwa gegen 23 Uhr in etwa klar, was an diesem Abend passiert war, der militärischen Führung der DDR.
Also das heißt, ein Befehlsnotstand, ja, völliger Befehlsnotstand. So, und jetzt versuche ich mich mal hineinzuversetzen in die Situation an der Grenze. Im Radio stand, du kannst ausreisen und zwar sofort. Ja. So, und da sitzt jetzt der Verantwortliche und sagt, hat es vielleicht selber im Radio gehört, im Fernsehen ist ihm zugetragen worden, dass der Schabowski sowas gesagt hat, will sich bei seiner übergeordneten Dienststelle informieren und da weiß niemand Bescheid.
Ja, naja, der Schabowski hat ja sozusagen so ein bisschen doppelzüngig gesagt. Also wenn das Ding schief gegangen wäre, hätte er sich da auch noch retten können. Weil in dieser Reiseregelung war ja drin, dass alle diejenigen, die die DDR für immer verlassen wollen, das sofort machen können. Damit also nicht in die Tschechei fahren oder Tschechoslowakei oder nach Ungarn fahren müssen. Also die hätten zum Grenzübergang gehen können und
also die Republikflucht ohne Antrag.
Ohne Antrag und sofort raus.
Ja.
Ich habe hier nochmal meinen Personalausweis mitgebracht, weil ich bin an dem Abend auch rübergegangen, hatte meinen Pass nicht. Meine Frau hatte ja auch keinen Pass und die Bekannten, die wir da hatten, auch nicht, sind wir aber mit dem Auto gefahren. Und da war als Zeichen, internes Zeichen der Staatssicherheit, der Grenzkontrollbeamten, umdrehen, ja, das Zeichen, wenn auf das Passbild hier ein Stempel erfolgt, dann ist das die Ausreise für immer. Also kommt nicht zurück, wird nicht wieder reingelassen. Wenn die Ausreise aber hier hinten gestempelt wird, dann ist das, lass ihn wieder rein. Das wurde aber ja so nicht kommuniziert. Das wurde gesagt, die, die also für immer raus wollen, so. Und jetzt hat der Stempler da in diesem Häuschen da.
Die Deutschen brauchen halt für jeden Scheiß einen Stempel.
So, der hat nun die Menschenmassen dort gesehen, hat überhaupt nicht verstanden, hat gesehen, wie konfus sein Vorgesetzter ist. Und dann hat er den Stempel so gesetzt. Ich habe gar nicht gesagt oder so, ja. Habe ihn nur gefragt, hat er mich so gläsern angeguckt und den nächsten Stempel wieder bei meiner Ex-Frau damals aufs Gesicht und bei den anderen auch hier auf dieses Passbild. Und das wäre ja nun absolut kontraproduktiv auch gewesen, wenn das hätte durchgesetzt werden sollen. Dann wären an diesem nächsten Morgen von den 60, 80, 100.000, die aus Ost-Berlin rübergegangen sind in der Nacht, vielleicht 20.000 nicht zurückgekehrt. Aber dafür gab es ja gar keine rechtliche Regelung für so eine Aktion. Ja? So. Wurde ja auch nicht gesagt, wollen Sie für immer ausreisen oder so. Nee, das wurde ja einfach gegeben. Ne? Naja, und als wir dann um 3 da zurückgefahren sind oder 2:30 oder so, da waren die Schlagbäume nach oben und die sind alle gefahren. Da hat sich keiner mehr, da haben die aufgegeben, die Grenzer. Und so nach dem Motto, wenn du eine Bewegung nicht aufhalten kannst, dann musst du dich an die Spitze setzen. Nicht? Und dann haben die gesagt, oh, leck mich doch hier, ja, und haben nichts mehr gemacht.
Gut, also diejenigen, die die Verlängerung der ZK-Sitzung, ne, von 18 auf 20.30 Uhr da irgendwie erbeten haben, denkst du, die waren auch Teil des Spiels?
Ich denke ja, da passiert nichts zufällig. Also okay. Wer das einrührt, muss das ja bis ins Detail planen und dann vielleicht auch noch einen Plan B haben. Ja, ich weiß es nicht, aber...
Ja, also ich sage jetzt mal, ich spiele zwar auch gerne Schach, ja, aber dieses Spiel ist ja 3D, 4D. Das ist sehr, sehr schwierig, ne? Immer in die Denke des Einzelnen zu sein. Wir sind froh, dass es ohne Schusswaffengebrauch vonstatten ging und haben jetzt das nächste Problem, nämlich die Globalisierung. Ungehemmt mit allen Folgen. Ich freue mich auf Fortsetzung und danke dir, lieber Michael, für dieses Gespräch und euch bei der Literatur. Euch danke ich auch fürs Abonnieren, fürs Verteilen, vielleicht für eine Spende und auf euren Kommentar. Vielen Dank, Michael Wolski.
Danke dir auch, Alex.